Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Haltet euer Geld zusammen, denn wir beleuchten, warum ihr zukünftig noch besser hinschauen solltet, was eure Streaming-Abos angeht. Ob das ein großer Trailer-Rundumschlag von Netflix rechtfertigt, den wir in dieser Folge zusammengestellt haben, könnt ihr gleich selbst erhören. Zudem kam diese Tage die nächste DC-Superheldin unter die Räder. Auch das ist ein Thema. Und abgerundet wird das Ganze natürlich durch unsere höchstpersönlichen Reviews und aktuellen Release-Empfehlungen. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Das klang aber leidend. Ich wollte gerade sagen, bei mir hört man es vielleicht noch so ein bisschen, die Stimme ist noch nicht so 100% wieder geölt. Letzte Woche war ja leider Spontanausfall durch mich verschuldet. Bisschen hört man es immer noch, aber ich habe jetzt entschieden, es ist trotzdem gut genug und es ist nicht tragbar, dass wir mehr als eine Woche aussetzen müssen. Von daher sage ich herzlich willkommen, Ronny, und tut mir sehr leid, aber freut mich, dass wir uns wieder eingefunden haben diese Woche.
Danke für diese wehmütige Anmoderation, lieber Alex. Und ich sag's immer wieder, ich würde das Thema gerne umschiffen, aber du hast dir einen guten Tag rausgesucht, weil erstens kannst du jetzt die letzten Keime einfach ganz handlich bei dir abkochen lassen, während du da einfach im Raum stehst. Für mich ist es nur ein bisschen anstrengend, weil innerlich koche ich und ab und zu kommt so ein bisschen Luft raus in Form von so einem Stöhner, also gewöhn dich dran.
Ja, Temperaturen sind tatsächlich gerade ein bisschen unangenehm, gepaart mit der Luftfeuchtigkeit ist irgendwie ein bisschen komisch gerade. Interessanter Sommer dieses Jahr, soll man sagen.
Interessanter Sommer, definitiv. Und damit können wir das Wetter direkt abschließen, Alex.
Ja, aber es bleibt dabei. Wir haben ja gesagt, interessanter Sommer tatsächlich auch, wenn ich mir so trotzdem so die Agenda für heute angucke.
Es schleicht sich immer noch so ein bisschen, also das immer noch so ein kleines Sommerloch, oder? Was sich so langsam aufweitet.
Kraucht immer noch so ein bisschen vor sich hin,
habe ich das Gefühl. Vor sich hin, ja. Man merkt es aber auch, jeden Tag, wenn ich irgendwo unterwegs bin, ja, ist gerade im Urlaub, geht in Urlaub, oh, da bin ich im Urlaub. Also gerade verschwinden auch irgendwie ganz viele Leute und gerade verschwinden dementsprechend vielleicht auch Leute, die neue Trailer uploaden, die Trailer überhaupt mal schneiden und die vielleicht den ein oder anderen Film ins Kino bringen. Und dann bleibt halt Barbie auf Nummer 1. Und dann gibt es nach wie vor immer noch den Barbenheimer-Trend. Ist ja auch nicht tot zu kriegen.
Genau. Wer da mehr drüber wissen möchte, haben wir in der letzten Folge noch ein bisschen näher beleuchtet. Ansonsten würde ich sagen, lass uns doch einfach direkt in die Rucksack-Reviews einsteigen. Und da ist wieder alles so, wie es sein soll.
Ach, schön.
Ronny hat zwei mitgebracht, Alex eine Review. Und von daher hätte ich gesagt, Bühne frei oder so, würde ich sagen, für das gut eingesessene Sandwich.
Für das gut eingesessene Sandwich. Ich umarme dich ganz, ganz, ganz liebevoll, Alex, bei dem wir da eigentlich eine Gruselvorstellung. Ich mach's trotzdem. Könnte sein, dass wir vielleicht heute eine Schnittmenge haben, wenn du deine eine Review heute noch auspackst. Bin gespannt.
Glaube ich nicht.
Aber ich bringe erstmal meinen ersten Film mit, nachgeholt vom 15. Juni 2023, als das Ding in die Kinos kam, und zwar Asteroid City von Wes Anderson.
Ja.
Hast du den schon gesehen, Alex?
Nein, habe ich noch nicht gesehen. Steht relativ weit oben auf der Liste, aber bin ich noch nicht zugekommen.
Wes Anderson ist ja ein Name, ganz generell auch gefühlt diesen Sommer gab es nochmal bei TikTok und Instagram eine riesige Welle an Adaptionen von seinem Stil. Es war plötzlich diesen Sommer so ein Riesending mit einer bestimmten Musik, da einfach so seinen Style aufzugreifen.
Also stilistischer Trendsetter gewesen dieses Jahr.
Dieses Jahr irgendwie schon, wobei ich auch das Gefühl habe, so wenn ich habe nochmal zurückgeguckt und dachte, was sind denn eigentlich so meine Lieblingsfilme, und ich fand so für mich, und da greife ich jetzt ein kleines bisschen vor, der Peak von Wes Anderson war für mich vor ziemlich genau 10 Jahren. Der kam so vor knapp 14 Jahren, kam Fantastic Mr. Fox, der direkt sich in mein Herz gegraben hat. Danach kam aber auch Moonrise Kingdom 2012 und dann Grand Budapest Hotel 2014.
Ja, für mich ist es Moonrise Kingdom.
Ja, auch, aber Budapest Hotel, wenn ich so dieses ganze, alles was Wes Anderson beschreibt heutzutage, würde ich sagen, Budapest Hotel greift es noch mal, fasst das alles noch mal ein bisschen besser zusammen. Aber beide Filme, klar, Moonrise Kingdom, Budapest Hotel auf natürlich einer Stufe und Fantastic Mr. Fox sowieso. So, Besetzung. Soll ich da was sagen, Alex? Macht eigentlich keinen Sinn, oder?
Nee, macht keinen Sinn. So viel Zeit haben wir heute nicht mitgebracht.
Genau, also Wes Anderson typisch, der spielt Hinz und Kunz mit. Es gibt hier noch so einen Trick, es gibt hier so einen Erzähler, so einen Sprecher, ähnlich wie man es vorher gemacht hat bei The French French Dispatch. Diesmal ist es Bryan Cranston, der ein bisschen so eine doppelte Geschichte erzählt, weil es quasi ein Film innerhalb eines Theaterstücks ist. Und ja, ansonsten Edward Norton, Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Maya Hawke, Jeffrey Wright auch wieder dabei, Liev Schreiber, etc. Tom Hanks taucht auch zum ersten Mal auf, also diesmal eher zum ersten Mal, die anderen sind hinlänglich bekannt. Ja. Ganz kurz noch, hier zusammengefasst und aufgrund der Hitze habe ich mich direkt hier bei IMDb bemüht, beziehungsweise bedient. Der Film folgt einem Schriftsteller bei der Arbeit an seinem weltberühmten fiktiven Theaterstück über einen trauernden Vater, der mit seiner technikbegeisterten Familie in die kleine ländliche Stadt Asteroid City reist, um an einem Wettbewerb für junge Sterngucker teilzunehmen und dessen Weltbild für immer zerstört wird. So, klingt hochdramatisch, könnte man so interpretieren, aber kann man, glaube ich, erstmal den Ball flach halten. Denn, und damit komme ich zu Bild und Ton, kann man direkt abhaken, ja, absolut typisch Wes Anderson, Bildaufbau, Kamerafahrten, Dollyfahrten, alles sehr symmetrisch, planimetrisch, wie wir auch schon mal in der Folge gesagt haben. Ja, es gibt bestimmte Muster, wie die Bilder aufgebaut sind, auch was das mittlerweile das, die Farbkorrektur, der ganze Style, wie das alles gemacht ist, das ist absolut, absolut krasse Handschrift von ihm und seinen Kameramännern. Mhm. Audiovisuell fand ich aber, ist er wesentlich reduzierter als The French Dispatch, der ja zuletzt in die Kinos kam.
Der war sehr busy, ne?
Der war richtig, richtig busy. Da habe ich ja gesagt, da war ich ein Stück weit überfordert, auch weil er dann auch noch dual-lingual war und immer geswitcht hat zwischen Englisch und Französisch. Hier viel ruhigere Frequenz im Schnitt und aber auch generelles Erzähltempo. Und on top noch, das hat mich ja nicht gewundert, aber es fiel schon auf jetzt wieder, viel weniger visuelle Wechsel zwischen so Animation, Stop-Motion, vielleicht mal irgendwie ein Comic oder so, was man dann auch in den letzten Filmen immer wieder gesehen
also
hat.
Also gefühlt ein bisschen der einen, also dem einen Stil so mehr treu geblieben.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Mehr durchgezogen.
Man wechselt hier natürlich so zwischen so einer Theaterdarstellung und dem Film an sich. Das ist schon da, aber es ist viel... Also man ist eigentlich viel vorbereiteter. Es kommt nicht plötzlich, jetzt ist plötzlich Szene in Stop-Motion, jetzt ist es irgendwie so ein Miniaturset und sowas, sondern es ist einfach ein klarer Wechsel, der immer wieder rhythmisch kommt. Und was da auch auffällt, der Film beginnt und ich saß oft davor bis zur Hälfte des Films und dachte so, oh shit, hier fehlt doch eine Tonspur. Weil durch dieses gewohnte Tempo von The French Dispatch, wo die ganze Zeit geredet wird, die ganze Zeit irgendwas passiert, war es da so, seit 20 Sekunden ist hier eine Kamerafahrt oder halt eine totale. Das kommt mir verdächtig vor, irgendwas fehlt. Aber es scheint nicht so zu sein, weil wir haben ja Bryan Cranston, der ab und zu erzählt, der Film lässt sich einfach, Wes Anderson untypisch, an einigen Stellen einfach mehr Zeit. Auch wenn es sich nur um Sekunden handelt, aber es fällt direkt auf, finde ich.
Interessant.
Da wäre ich mal.
Aber ist das gut oder schlecht?
Da wäre ich mal auf dein Feedback gespannt.
Okay.
Weil damit komme ich schon ein bisschen zu meinen Kritikpunkten, beziehungsweise zu einer kleinen Zusammenfassung. Also ich fand es sehr positiv, dass das Tempo generell reduziert wurde, weil es eben schon fast ungewohnt ruhig dadurch erscheint. Und auch die Geschichte wird wie gewohnt halt über eine Vielzahl skurriler Charaktere verstreut, wie man das von den anderen Filmen schon kennt. Ähnlich wie bei Isle of Dogs zum Beispiel, mag sich aber auch hier für mich so richtig keine Heldenfigur etablieren. Weil du wieder diesen riesigen Cast hast. Klar hast du Hauptfiguren, aber so richtig, auch ein Punkt, den ich immer wieder sage, so bei Filmkritiken, so eine richtig emotionale Bindung konnte ich nicht herstellen zu dem Hauptcast, zu den Hauptfiguren. Toll dagegen, wie gesagt, diese verschachtelte Erzählform, dass du immer wechselst zwischen Theater und fiktivem Film. Das verwirrt an ein, zwei Stellen mal, aber wenn du dann so ein bisschen drin bist, ist es ein nettes Feature, sage ich mal. Und was ich ganz klasse fand, ist dann die Darstellung des Erstkontakts mit dem extraterrestrischen Wesen und was dann später noch aufgeklärt wird, wer letzten Endes im Theaterstück, was immer wieder wechselt in der anderen Ebene, erzählerischen Ebene, wer letzten Endes der Darsteller von dem von diesem Wesen ist. Das kleiner Lacher am Rande wieder. Auch das wird dich wahrscheinlich amüsieren, wenn du es siehst. Und insgesamt muss ich dann sagen, ich mache es relativ kurz auch wieder hier, also Asteroid City, mehrmals gesagt, wieder deutlich entschleunigt. Vorteil, man kann sich wieder besser hingeben, einfach mal den Film so ein bisschen wirken lassen, das fände ich ganz gut. Nachteil, Plot und Charaktere sind bei dem geringen Tempo jetzt wenig greifbar. Das ist eine schlechte Kombination, weil es dann so ein bisschen auch Längen hat. Das führt dazu, dass der Film mega klassisch an das Handwerk von Wes Anderson anknüpft, ja, zum Beispiel Richtung Budapest Hotel, aber inhaltlich ist er wenig fesselnd und an einigen Stellen plätschert er tatsächlich halt fast schon so durch. Ist schön anzusehen, toller Vibe, auch teilweise wieder sehr humorvoll, aber so richtig hat er nicht gezündet und deshalb hat er für mich auch so ein bisschen an Schauwert verloren und das finde ich ein bisschen schade. Und insgesamt spiegelt das so im Netz und den Kritiken auch wieder. IMDb, da steht der Film bei einer 6,7. Da ist er schon so ein bisschen abgeschlagen von den anderen Filmen, die eher bei einer 7 war, 7,4, mal eine 7,8, fast schon mal auch an der 8 gekratzt hat oder so knapp drüber gerutscht ist. Rotten Tomatoes, da ist der Kritikerscore ein bisschen wohlwollender. 74% sagen da eben die Kritiker. 62% sind die Zuschauer zufrieden. Also die sind da ein bisschen abgeschlagen und ich habe lange mit mir gehadert und musste dann auch eine Entscheidung treffen und habe dann 3 von 5 Punkten gegeben. Das ist für einen Wes Anderson Film, wo ich schon sage, der hat es jetzt mittlerweile so auch ein bisschen den Bonus bei mir eingebüßt nach The French Dispatch.
Ja, ja, das ist, ich merke das schon.
Ja, und ich weiß nicht so richtig, ja. Also ich habe lange mit mir gehadert, ob es doch eine 3,5 wird und habe gesagt, ich muss mich entscheiden, ich gebe jetzt hier eine 3. Hat vielleicht auch ein Stück weit mit meiner anderen Review noch zu tun, die gleich kommt.
Okay, na, ich fand der French Dispatch eigentlich ziemlich gut. War ja, glaube ich, sogar in meinen Top 10 noch mit drin, gerade so, meine ich mich zu erinnern.
War da, glaube ich, sogar mit reingerutscht. Das hat er mich sogar ein bisschen überrascht.
Den wirklich tatsächlich
fand.
Deswegen ist Asteroid City tatsächlich auch relativ weit oben auf der Liste und werde ich wahrscheinlich dann nochmal mitbringen im Nachklapp.
Ich muss ganz einfach sagen, Wes Anderson-Filme sind ja sehr eigen.
Ja.
Und ich bin mittlerweile auf dem Niveau, wo ich sage, wenn dieser sehr eigene Film dann vielleicht für mich nicht zündet, dann kriege ich halt echt ein Problem bei diesem Wes Anderson Film, wo du dir bei anderen Filmen vielleicht eher noch was anderes rausschneiden kannst, wo du sagst, deswegen gucke ich mir ihn vielleicht nochmal an. Ja, 3 Sterne. Hast du denn bei deinem reviewten Film heute da ein paar mehr Punkte, ein paar mehr Sterne noch im Gepäck, Alex?
Es ist witzig, dass du Sterne sagst. Ich habe auch gar keinen Film mit, sondern eine Serie.
Wow, dann haben wir doch keine Schnittmenge, lieber Alex.
Nee, keine Schnittmenge. Aber vielleicht doch, mal gucken. Aber ich habe mich heute entsprechend entschieden.
Bitte nicht
für den Sternekoch,
der Ryan
zurückgekommen ist nach Chicago, nachdem sein Bruder sich das Leben genommen hat, um ihm seinen Sandwichladen vererbt hat. Ich habe mitgebracht die erste Staffel von The Bear.
Das ist interessant.
Disney Plus ist das Ganze zu sehen. Warum habe ich das mitgebracht? Und das wird dann die Überleitung nachher sein für die Releases. Die zweite Staffel kommt jetzt endlich auch nach Deutschland. Und deswegen war es für mich jetzt Grund genug, mal die erste Staffel erstmal mitzubringen und zu schauen.
Das finde ich ganz interessant, weil wir hatten das damals hier, ich hatte das damals in den Releases mitgebracht, vor Ewigkeiten, wo diese Staffel dann Hulu-Produktion war, offiziell, oder? Glaube ich. Disney Plus rauskam, da hat niemand davon gesprochen und mittlerweile dreht das echt seine Kreise.
Ja, also das ist so ein kleiner Insider. Ich habe bisher auch nur von Leuten gehört, die, also auch von überraschend, dass Leute das geguckt haben, aber alle waren nicht eigentlich, dass es gut ist. Aber es ist halt schon auch ein bisschen Special Interest, ne? Weil du gehst schon relativ deep in so die Welt der Kochkunst hinein. Auch das Vokabular, das verwendet wird. Wie gesagt, er kommt quasi groß geworden in den Sternerestaurants der Welt und kommt dann quasi in so einen abgewichsten Sandwichladen rein, den er da geerbt hat. Der Bruder hat sich das Leben genommen.
Hast du gerade Sandwichladen gesagt?
Ja.
Okay.
Nice, ne?
Habe ich nicht verhört.
Nee. Und keiner will ihn da eigentlich haben. Er versucht da halt, ich sag mal, das Niveau zu heben, ein bisschen anderen Drive reinzukriegen. Da haben die Leute aber gar keinen Bock drauf. Die machen dann dies nach Vorschrift und entsprechend, und das ist eigentlich auch so der Kicker dieser ganzen ersten Staffel, dass einem im Prinzip dieses ganze Cast, diese ganzen Kollegen von ihm dort, die so ein sehr familiäres Verhältnis prägen. Man kennt sich zwar, aber was haben die für Beweggründe? Wie sind die Dynamiken? Wo muss er, also unser Protagonist, The Bear, vielleicht ein bisschen zurückstecken? Auf der anderen Seite sollten die anderen vielleicht halt auch ein bisschen so mitbekommen, dass das, was so ein bisschen frischer Wind halt auch was Gutes bedeuten kann, ne? Und damit wird so ein bisschen gespielt. Es bleibt aber dabei, dadurch, dass das ein sehr intimes Cast hast, das gleich bleibt eigentlich, baust du halt eine krasse Beziehung zu den Figuren auf und es gibt klare Protagonisten auch und selbst die, dir vielleicht am Anfang unsympathisch sind, werden halt wesentlich dreidimensionaler gemacht über die Zeit der 7, 8 Folgen. Und das Cast ist mit sehr frischen Gesichtern besetzt, also es sind wenig Gesichter, die man wiedererkennt, allen voran halt die Figur des Carmi, also The Bear, das ist der Jeremy Allen White, habe ich vorher so noch nie gesehen, nicht wirklich.
Der hat mir, glaube ich, auch nichts gesagt. Vielleicht ist er schon mal irgendwo durchs Bild gesprungen, aber ja, ich habe es jetzt auch nicht nochmal rausgesucht.
Aber der macht halt einen Mega-Job und das gilt übrigens auch für alle anderen, aber er hat halt relativ viel Screentime und wie gesagt, durch dieses frische Cast konnte man sich halt auch drauf einlassen, die Figuren unbelastet sozusagen durch irgendwie ein bekanntes Gesicht. Das war sehr, sehr toll. Audiovisuell ist es schon stark gemacht, es ist sehr reduziert, aber das Editing ist unfassbar. Also wenn du weißt, wie es in so einer Küche mal, wenn es heiß hergeht, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Mhm. Wie stressig das sein kann, das auf so einer kleinen Fläche im Prinzip, ja, durchs Editing einzufangen, das habe ich selten so gut gelungen gesehen wie hier. Und da geht es nicht nur um die Art, wie geschnitten wird, sondern auch der Einsatz der verschiedenen, ja, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal akustischen Signale, die aus unterschiedlichen Ecken der Küche kommen. Ja, ne? Da wird geschnippelt, da kocht was und so weiter. Das ist super, super abgefahren, super gut gemacht. Streckenweise hinter sich nicht ein bisschen ernst. Die eine oder andere Figur ist auch ein bisschen überzeichnet. Hm. Aber das kommt alles sehr, sehr gut zusammen. Es hat seine sehr emotionalen, tiefen Momente. Und das möchte ich noch einmal rausstellen. Ich sag dir jetzt nicht, welche Folge. Mhm. Aber es gibt eine Folge, wo du dich irgendwann fragst, sag mal, gab's eigentlich schon einen Schnitt?
Ich wollte gerade sagen, Plansequenz?
genau. Ich nehme es mal vorweg, es ist zwar die kürzeste Episode von allen, aber es gibt eine Episode, die ist ein Onesie.
Ah, verdammt, Alex.
Und das ist ganz großes Tennis.
Direkt wieder um 10 Plätze auf meiner Watchliste hochgerutscht.
Es ist so gut gemacht, gerade weil diese Episode auch aus sehr dramatischen Performances besteht.
Oh, crazy.
Wo ich mir sage, wie oft kannst du das wirklich wiederholen, dass es geil ist. Ja. Und das finde ich, muss ich der Serie hoch anrechnen, da, ich weiß nicht, das sieht man heutzutage selten, ne? Ich glaube, die letzte Episode ist es. Da gibt es so einen Monolog von Carmi. Im Prinzip, also er redet zu einem Publikum, ich sage euch nicht, zu was für einem Publikum, aber er redet im Prinzip zur Kamera.
Ich glaube, die geht
6 Minuten oder so.
Nice.
Die Kamera fährt einfach langsam an ihn ran. Das ist wie Theater. Wo gibt's das noch? Wer winkt sowas noch durch und sagt, das ist eine gute Idee, da verlieren wir nicht Zuschauer so, ne? Das ist halt irgendwie.
Kleinspotting, Alex, ich schmeiß den Film nochmal in die Runde.
Ja, aber es hat halt mittlerweile so ein bisschen schon einen Seltenheitswert.
Ja, klar. Ne?
Dass man sich kreativ und artistisch halt einfach so ausleben darf. Mhm. Und deswegen bin ich halt super gespannt, weil ich höre, die zweite Staffel soll gefühlt nochmal einen draufsetzen. Mhm. Ja? Dass sie quasi alles mitgenommen haben, was sie in der ersten angefangen haben zu probieren. Größer, besser, weiter, ne? So zweite Staffel, ich bin gespannt.
Okay, ja.
Geht davon aus, dass ich sie mitbringe. Dass IMDb sagt, eine 8,5 im nice. Querschnitt. Damit sind sie relativ weit oben.
Ja.
Ich fand, hier und da war es gerade durch die, gibt da eine so sehr überzeichnete Figur, sein Cousin. Das hatte so streckenweise ein bisschen Cringe-Faktor. Es war mir dann irgendwann auch ein bisschen zu viel und immer wieder. Der ganze Rest war ja gerade aber sehr überschwänglich. Ich mach's kurz, ich bleib erstmal bei einer 4 für die erste Staffel.
Okay.
Damit noch ein bisschen Luft nach oben ist für die zweite Staffel. Kann aber sagen, dadurch, dass die Episoden eigentlich, ich glaube, keine geht über 30 Minuten, guckt's euch halt einfach an. Es ist so schnell weggeguckt. Ja. Seid euch nur bewusst, dass die ein oder andere Folge braucht ihr vielleicht danach tatsächlich aufgrund des Editings und des Pacings Sauerstoff zählt.
Okay.
Aber im besten Sinne. Eigentlich. Und von daher, genau, also packst du auf jeden Fall auf die Liste. Zweite Staffel kommt jetzt, ist am Start, bringe ich garantiert mit. Und ich fand es erstmal super und werde auf jeden Fall weitergucken.
Ich habe eine zentrale Frage, das war mir nie so richtig klar. Ist es jetzt Dramedy, wo du sagst, es ist vielleicht wie Scrubs, also eher humorvoll? Ist es mehr eine andere Richtung?
Nee. Es ist eher, also der Humor, der kommt, der ist tragisch und nicht so overt wie vielleicht bei einem Scrubs. Also okay. Das ist alles wesentlich reduzierter. So es ist schon
orientierter
eher,
auch. Also ja. Ausgewählter, selektierter, ja.
Genau. kommt halt, wie gesagt, durch so die ein oder andere ein bisschen überzeichnete Figur. Das ist aber, glaube ich, alles um. Es gibt immer wieder am Anfang auch so Montagen, die so zeigen, das sind Figuren, Charaktere in Chicago, um Chicago. Chicago wird versucht auch so ein bisschen zu etablieren als so eine eigene Figur in der Serie. Und es gibt kaum was, das so ähnlich ist. Es ist genauso gleichzeitig, könnte ich sagen, die Figuren sind alle total geerdet, ist alles total nahbar. Also der Spagat, der gelingt hier extrem gut und ja, und deswegen steht es halt tatsächlich sehr eigen, als was Neues für sich genommen. Ist schwer, Vergleiche zu finden und deswegen ist es gut, dass jetzt vielleicht auch dann endlich mal Leute darüber sprechen und es halt jetzt so als Slowburner endlich überall ankommt.
Ja, das habe ich, wie gesagt, ja mitbekommen. Ne? Ich war schon in den letzten Wochen immer mal wieder auf irgendwelchen Newsseiten und da hieß, ah, die beste Serie auf Disney Plus, die niemand kennt, jetzt geht es in die zweite Runde.
Stand jetzt ist übrigens in dem Beliebtheitsmeter The Bear auf Platz 1 im IMDb.
Nice.
Also ist gerade super populär, liegt halt sicherlich daran, dass die zweite Staffel halt gerade abgeht. Aber ja, die gehen jetzt ordentlich steil, finde ich gut. Reingucken, Empfehlung, 4 Sterne.
Ich hätte sie damals nicht mitgebracht, wenn sie nicht interessant ausgesehen hätte und sie steht bei mir auf der Liste, wie gesagt, jetzt nochmal um ein paar Plätze hochgekrabbelt aufgrund wieder dieser Plansequenz-Thematik, Alex.
Do it.
Und diesen theatralischen Abschluss, den du jetzt schon angeteasert hast, da bin ich ja immer all in.
Das weiß ich. Damit habe ich dich. Ja. Und jetzt darfst du nochmal abschließen.
Jetzt darf ich nochmal. Und zwar habe ich mitgebracht und hätte ja fast gewettet, dass du den halt direkt hier aus dem Streaming-Programm halt weggebinged hast. Heart of Stone habe ich direkt weggeguckt.
Noch nicht. Ist aber quasi so gefühlt gecute fürs Wochenende, würde ich mal.
Ich dachte, also kam ja, also 11. August kam das Ding auf die Netflix-Plattform und direkt am Sonntag hatte ich Bedarf nach, es ist heiß, es ist spät, ich brauche jetzt noch irgendeinen No-Brainer, den ich da abends reinschieben kann. Komme, was wolle.
Und hast dich natürlich für Transformers entschieden.
Nein. Heart of Stone, ich sag's gerne nochmal. Ein Film von Tom Harper, der hat vorher eher anders gelagerte Sachen gemacht. Wild Rose zum Beispiel mit der Jessie Buckley 2018 oder zuletzt, also dann ein Jahr später 2019, The Aeronauts für Amazon Prime. Und ja, jetzt fährt er hier schwere Geschütze auf. Jetzt ist er auch ein Stück weit bei Netflix gelandet. Ist eine Skydance-Produktion, die ja wie so halb so von Netflix weggekauft wurde. Gal Gadot in der Hauptrolle als Rachel Stone. Daneben spielen zum Beispiel noch Paul Reddy, Jamie Dornan spielt noch an ihrer Seite oder die Jing Lucy. Matthias Schweighöfer, da hat man schon über den Trailer oder bei der Trailer-Besprechung schon gesagt, dass er da wieder reingeflattert ist, ob es jetzt mit Netflix zu tun hat oder nicht, ob sie ihn deswegen da einfach reingecastet haben, ist noch nicht genau. Es geht um Folgendes, auch hier habe ich mich nochmal bei IMDb aufgrund der Hitze bedient. Eine Geheimdienstmitarbeiterin einer globalen, im Schatten operierenden Organisation versucht, eine Hackerin daran zu hindern, die wertvollste und gefährlichste Waffe der Welt zu stehlen. Punkt. Da kommt nicht mehr, weil im Trailer kriegt man es, glaube ich, schon ganz gut mit und viel mehr würde ich jetzt auch, glaube ich, gar nicht drüber erzählen wollen, weil bla. Ich fange direkt wieder mit Bild und Ton an. Fand ich super interessant, wenn du den Film anschmeißt, weil Netflix, Actionfilm, Greyman, Red Notice, sehr digital, geleckt, bunt.
Ja.
Hier geht's erstmal mit einer Kamerafahrt irgendwo in den italienischen Alpen los und es ist erstmal ein super krasser analoger Film
das
Rauschen
hat aber
drauf.
Der Trailer schon, hat man das schon
da habe ich es gar gesehen. Nicht so wahrgenommen, muss ich sagen.
Doch.
Weil ich hatte auch gelesen, ja, wurde digital mit einer Red V Raptor gedreht. Dachte, ja, wo kommt das Rauschen dann her? Einfach nachträglich noch drauf gebatscht. Nee, man hat versucht, relativ viel auf analogen Film zu drehen. Und das, also es wird dir ja wirklich sowas von ins Gesicht geschleudert. Also wirklich so dick aufgetragen. Chapeau an das Netflix-Transcoding, was das irgendwie per Internet, per Streaming, dass das immer noch durchkommt, das Rauschen.
Aha.
Witzigerweise bin ich in dem gleichen Zusammenhang, in dem gleichen Zeitraum in einem Reddit-Forum gelandet und da gibt es halt echt Leute, die sich beschweren. Da waren da Leute so, ja, ich habe meinen Router neu gestartet und die Netflix-App neu installiert. Warum habe ich dieses Rauschen auf dem Film? Ich habe mich beschwert. Und ich dachte so, Leute.
Nur mal Fun Fact am Rande, hat jetzt nur begrenzt was damit zu tun. Wir haben die Woche noch als Guilty Pleasure und weil ich gesehen habe, dass es in 4K Remastered auf Prime verfügbar ist im Streaming Die Mumie geguckt von 99. Also Brendan Fraser ist einer meiner Favorites aus Kindheitstagen, die ich noch nie in Englisch gesehen habe und ich dachte mir, das wäre eine gute Gelegenheit. Worauf ich hinaus will, übel viel Filmgrain und dieser Transcode, den die da zur Verfügung gestellt haben, in einigen Umschnitten, Dios mio, also da ist nicht genug Bitrate da. Ganz schlimm. Also da musst du, glaube ich, echt die Scheibe kaufen. Deswegen freut es mich total zu hören, wenn du sagst, Netflix hat das bei Heart of Stone wesentlich besser hingekriegt.
Sagt bei Netflix ja auch immer gerne nach, dass sie einfach, was das angeht, einfach die potentesten Codecs und Streaming-Technologien haben. Da haben sie sich ja auch jahrelang halt reingehängt. Und das ist den ganzen Film über. Auch der Wechsel dann zum Digitalen kriegst du ja unterbewusst mit. Und das fand ich ganz geil, weil du halt wirklich nicht diesen allzu glattgeleckten Digitaleindruck hast, dass du auch mal irgendwie eine Set-Extension direkt erkennst oder sowas, weil man sie dadurch durch den Filmgrain, den man dann digital vielleicht wieder ein bisschen dann bei Digitalretuschen wieder mit reinbringt, sich vielleicht ein bisschen eher verspielt. Dazu hast du sehr viele echte Sets, wie gesagt, das Intro, italienische Alpen, du bist in Portugal, da siehst du direkt, die fahren da wirklich irgendwie durch die Straßen, sind auf dem Berg, rutschen irgendwo runter, etc. Das fand ich ganz charmant. Hervorzuheben auch, Wir haben in den letzten Jahren extrem viele Fallschirmszenen gesehen. In Actionfilmen oder zuletzt in The Outlaws, der auch auf Netflix zu sehen war. Bei The Outlaws.
Und nach Mission Impossible Fallout, schwierig, ne?
Ja, nach Mission Impossible Fallout, das stellen wir jetzt mal so auf Modest, okay?
Das ist der Benchmark.
Weil for real ist Tom Cruise 120 Mal aus diesem scheiß Flugzeug gesprungen.
Korrekt.
Bei The Outlaws würde ich sagen, das würde ich jetzt unter das Podest unter so einen Stein schieben, weil das war richtig, richtig schlecht. Und das ist für mich nach Black Widow oder was wir die letzten Jahre gesehen haben, so eine Fallschirmszene, echt richtig, richtig gut. Sah wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht aus.
Erinnerst du dich an The Greyman?
The Greyman auch fand ich nicht gut, wo du gesehen hast, ja, wie die Gesichter da noch draufgepatscht wurden. Hier dachte ich, oh mein Gott, eine Fallschirmszene. Und dann so, hey, das sieht richtig gut aus.
Okay.
Komm gerne nochmal auf mich zurück, wenn du es gesehen hast. Ich fand's bocksolide umgesetzt. Ist mir halt extrem aufgefallen. Aber auch im Film, irgendwann gibt es eine Szene, wo Gal Gadot mit ihrer Widersacherin durch die Wüste läuft. Plötzlich super harter Cut, was das Lighting angeht. Sie haben ein bisschen anderes Kostümstyling und sie standen 100 Pro im Volume von The Mandalorian, wo ich dachte, das ist doch ein knallharter Nachdreh. Das ist sowas von
auch
so ein krasser visueller Bruch. Dann hast du auch Fahrszenen im Auto sitzen wieder in Portugal. Auch da war ich wieder so, das hat mich wieder ein bisschen getriggert. Obwohl es dann von außen die Szenen gibt, wie sie tatsächlich in diesem Fahrzeug sitzen. Es sah sehr gut aus, aber es war irgendwie off. Aber ich wollte es nochmal erwähnen. Und dann, das haben wir schon im Trailer gesehen, Nahaufnahme von Gal Gadots Gesicht, wie sie Motorrad fährt. Oh. Und das funktioniert leider gar nicht. Das ist
nicht Keanu Reeves in John Wick, der tatsächlich Motorrad fahren kann, oder Tom Cruise.
Das ist einfach irgendwie zusammen composed und das fällt halt auf und das zeigen sie halt leider 2-3 Mal zu viel im Film und dann auch noch 2-3 Sekunden zu lange.
Jetzt bin ich hin und her gerissen, da war jetzt viel Lob und viel Kritik dabei und ich habe das IMDb-Rating verfolgt und das ist, Dios mio.
Ja, und ich muss noch einen Punkt oben drauflegen, die Musik, die ist in your face. Also das war so, okay, die ist jetzt schon dick, obwohl jetzt noch nicht so viel passiert, aber sie ist auch extrem laut abgemischt. Und da dachte ich so, das stört mich gerade ein bisschen. Und damit komme ich zu meiner allgemeinen Kritik vom Film und ich also sag, wenn ich zu tief buddle, aber ich versuch's, also natürlich nicht zu spoilern. Der Film startet à la James Bond. Das fand ich ganz okay, mit so einem Retro-Look. Also Gal Gadot ist so Doppelagentin, wie im Trailer, Fallschirm, Schnee runter, also harter Trigger mit so Sci-Fi-Gadgets, Schweighöfer, da über drei Ecken hat er so einen Supercomputer. Dann wird sie zur Superagentin und spätestens in dieser Portugal-Sequenz, wo sie dann noch sind, Stichwort Teamverlust, sag ich mal, gibt es so einen Umschwenk, wo ich dachte, boah, jetzt haben wir hier eine völlig andere Tonalität und das schwankt gerade extrem und ich wusste nicht, ist es jetzt ein ernster Agenten-Thriller oder ist es jetzt doch eher so ein Sci-Fi-James-Bond-Verschnitt? Also da wankt der Film schon ein Stück weit hin und her. Und dennoch wesentlich besser fand ich es und unterhaltsamer auch letzten Endes insgesamt als Red Notice und Grey Man oder sogar Ghosted, weil ich habe mir nichts groß
gedacht. Oder sogar Ghosted.
Was soll man
das heißen?
Den würde ich einfach mal noch so hinten dranhängen.
Ich wollte gerade sagen, der ist da an dem dieser Triage gut aufgehoben, würde ich sagen.
Okay, gut, dann lass ich so stehen. Du hast einfach keinen Dödlingen-Humor. Du hast eher mal so nuanciert, so halt so einen One-Liner nochmal hin reingeschmissen, aber nicht so, weißt du, nicht so clownesk irgendwie.
Ja.
Und fand ich ganz charmant, es geht um keine Nuklearcodes. Natürlich geht es um einen Supercomputer, der auch natürlich irgendwie an Nuklearcodes kommen kann, aber es geht nicht explizit um Nuklearcodes. Und im Vergleich, es ist weniger stylisch wie so diese Guy Ritchie-Filme, ja, außer vielleicht Operation Fortune, der ist ja bei mir auch nicht so gut weggekommen. Er ist aber ein bisschen bunter, aber irgendwie nicht viel weniger ernst als Grey Man, wenn man versteht, was ich meine. Es ist jetzt aber allerdings auch kein reinrassiger Actioner wie Extraction oder Extraction 2 vor allem, über den wir letztes Jahr auch gesprochen haben. Und damit komme ich zu meinem Fazit. Also Heart of Stone macht einen großen Spagat, beziehungsweise versucht's. Ernster Agenten-Thriller mit kleinen Humor-Parts, dann doch wieder ein bisschen James Bond. Und das reicht, um sich über Filme locker wie Red Notice zu heben. Das reicht aber nicht, um an aktuelle Referenzen zu kommen. Also Stichwort nochmal, Extraction 2, John Wick 4 oder alle John Wicks insgesamt. Und das ist halt schade, weil ich war wirklich positiv überrascht beim Gucken, aber es fehlt die Spezialisierung, es fehlt so diese eigene DNA, was der Film ist.
Ja.
weil er schwankt immer ein bisschen. Es gibt wirklich sehr harte Action-Szenen, Kampfszenen, Explosionen, es sterben Leute. Aber irgendwie sitzt er dann doch zwischen den Stühlen, weil gerade auch der Bösewicht, der sich so ein bisschen herauskristallisiert, ist einfach, das ist zu theatralisch. Das hat man schon 100 Mal gesehen, wie dieser Charakter funktioniert.
Und ich dadurch, hatte gehofft, das wird, ja, sorry, ich will nicht überbringen.
Und ein Satz noch. Und dadurch verliert er leider so ein paar Punkte und muss sich leider dann auch hinter diesen Vergleichsfilmen, wie eben so Extraction, John Wick, die du ganz klar einsortieren kannst, einfach einreihen und hinten anstellen.
Nee, ich wollte nur sagen, nach dem Trailer hatte ich die Hoffnung und visuell und so von dem, was sie gezeigt haben, hatte ich halt den Eindruck, dass das wird so ein bisschen das Mission Impossible von Netflix.
Das könnte man.
Mission Impossible schafft ja auch so diesen Spagat zwischen sehr ernst, große Actionsequenzen, gleichzeitig hast du aber trotzdem auch wieder immer diesen Humor ein bisschen unterfüttert und ich hatte die Hoffnung halt, dass sie es damit vielleicht hinkriegen, auch weil es halt vom Look and Feel, ne, Mission Impossible hat ja auch immer diesen analogen Flair die ganze Zeit immer noch.
Das stimmt. Das ist ganz witzig, ne? Den habe ich gerade.
Autofokus.
ne. Ja, da kommen wir nie drüber hinweg, Alex. Den habe ich gar nicht als Vergleich mitgebracht, zum Beispiel Mission Impossible, weil der steht halt direkt auf so einem Podest, aber woanders.
Okay.
Ne? Also
okay. Verstehe.
Auf einem anderen.
Ich dachte nur
Podest.
So von den ganzen Elementen, die du auch aufgezählt
das
hast.
Stimmt.
Ist das eigentlich so noch das,
jetzt,
was am ehesten
jetzt,
rankommt?
Jetzt, wo du mir echt nochmal ins Hirn ballerst, ja, definitiv, aber Mission Impossible ist immer irgendwie geerdet. Da gibt's ein geiles Gadget und du sagst so, ja, das könnte bestimmt so funktionieren. Aber wenn bei
so
Harder,
so ähnlich, ja.
Ja, aber ich, wenn bei Heart of Stone auf der anderen Seite der Welt Matthias Schweighöfer quasi alles in einem 3D-Rendering sieht, was Gal Gadot gerade sieht und ihr dann hilft und irgendwelche Supercomputer-Gadgets da bedient und
das
wie das
ist schon
funktioniert.
Sehr bondig. Ja,
das ist sehr, 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 sehr bondig und da bist du
auch
wirklich
hier
schon.
Weniger Daniel Craig-Bond als mehr hier Pierce Brosnan-Bond, ne?
Ja, das stimmt. Das muss man noch dazu sagen. Pierce Brosnan, da sehe ich definitiv Pierce Brosnan, wie er da mit seinem Jaguar über irgendwelche Eisburgen Bösewichten, super Schurken, Hideouts da reinschlittert. Sowas sehe ich da eben, genau. Und wie du schon angeteasert hast, das Internet und die Kritiker sind da auch, muss man sagen, also wenig begeistert, muss man fast meinen. IMDb 5,7. Das ist, das geht schon, das geht nicht in die richtige Richtung.
Das tut schon weh, ne?
Das tut schon ein bisschen weh. 30% können sich da nur bei Rotten Tomatoes bei den Kritikern.
Ja.
Drüber
das habe ich auch gesehen und da dachte ich mir, holy moly, das ist schon hart, gerade weil du dir hier mal so Ratings von Red Notice anguckst auch oder so, ne?
Ja, das fand ich schon, das war schon heftig. 58% immer noch bei den Zuschauern, was eher realistisch finde, muss ich sagen, weil ich, gut, liegt auch ein bisschen daran, ich bin wirklich ohne Erwartung reingegangen, weil ich dachte, der Trailer, aber ich
zur
war
Vollständigkeit,
positiv überrascht.
Sorry, dass ich dich schon wieder unterbreche.
Easy, go for it.
Red Notice, 37,92 auf Rotten. Come on.
Ja, ihr Säcke, was habt ihr gegen Frauen in den Hauptrollen? Und zweitens dann trotzdem wahrscheinlich der The Rock und Ryan Reynolds Faktor, der da wahrscheinlich mit reinzieht.
Ja, das stimmt. Ich glaube auch tatsächlich auch, dass es ein bisschen, ich will jetzt nicht direkt vom Review-Bombing widersprechen, aber ich glaube sehr wohl, dass da wieder irgendwelche Leute sich in ihrer Männlichkeit beschnitten gefühlt haben vielleicht.
Gut möglich. 58% genau bei den Kritikern und auch hier war ich ein bisschen hin und her gerissen, dachte auch nochmal, wir haben damals, also wir haben jetzt erst kürzlich über Extraction 2 geredet, wir haben mittlerweile vor ein paar Jahren über die Old Guard geredet bei Netflix, den möchte ich auch nochmal erwähnen. Beide nicht, Extraction habe ich glaube ich zwei, eine 3,5
mitgegeben.
Den hast
du abgestraft, ja.
Nö, eine 3,5, das ist doch
Extraction 1.
Nee, Extraction 1 habe ich eine 1,5 von 5 Sternen.
Deswegen,
genau.
Den hast du abgestraft.
Den habe ich abgestraft. Aber Extraction 2 war ich ja mehr als positiv überrascht mit einer 3,5. Die Old Guard habe ich nochmal geguckt, habe ich damals eine 4,5 gegeben.
Ja.
Da war ich sehr euphorisch anscheinend. Und im Vergleich auch zu Extraction muss ich sagen, ich gebe hier Heart of Stone einfach, weil er so hin und her wackelt, was er jetzt eigentlich jetzt ist, gebe ich 3 von 5 Sternen, ähnlich wie Asteroid City.
Okay, also schließt dich ja so ein Stück weit dem 5,7, nähert sich auch der 6 an.
Eher in die Richtung, ich würde jetzt einfach mal hoffen oder erwarten, ähnlich wie es bei Extraction vielleicht war, dass man hier einfach die Mitte noch finden muss.
Wenn es einen zweiten Teil gibt.
Wenn es einen zweiten Teil gibt, Alex, das ist die Voraussetzung.
Ja, super. Wie gesagt, beide, die du mitgebracht hast heute, sind bei mir relativ weit oben in der Liste. Der Nachklapp wird's richten.
Da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, genau. Mit allen Punkten, die ich gerade genannt habe, ob du die auch so siehst und ob du irgendwas komplett anderes sagst, genau.
So. Und dann bin ich so frei, Ronny, weil du so viel geredet hast und sage, ach, willkommen zu den Releases. Am 16.8. kam die zweite Staffel von The Bear auf Disney Plus. Ich bin dann mal weg.
Ja, gib dir hart. Wie gesagt, die erste ist wieder heute ein bisschen höher gerutscht. Ich kann aber auch sagen, seit 16.8. läuft Bob's Burgers Staffel 13 auf Disney Plus.
Bist du noch, stehst du noch im Saft?
Ich muss sagen, so wo der Bob's Burgers Film jetzt, oh Gott, war das dieses Jahr? Ich bin so lost.
War der letztes Jahr?
oder letztes Jahr, also wo der Bob's Burgers Film rauskam, ja, in letzter Zeit, da hat es mich so wieder ein bisschen angefacht und ich komme aber tatsächlich einfach nicht dazu zu sagen, komm, jetzt abends mal schnell noch oder am Wochenende schiebe ich jetzt einfach mal ein paar Bob's Burgers Folgen rein. Aber ich werde es wieder nachholen, ich werde es wieder nachholen.
Cool.
Immer noch großer Fan.
Yes.
Vor allem von Gene und Luis. So, letzten Donnerstag auch nochmal ein kurzer Recap, weil wir ja nicht auf Sendung waren letzte Woche. The Last Voyage of the Demeter, also die letzte Fahrt der Demeter, quasi Dracula, Verfilmung von Andre Ovedal. Hatten wir schon über den Trailer gesprochen.
Ich fand ihn gut.
Du fandst ihn gut. Meinung sagen, solide, aber ich glaube, er kommt gerade nicht gut durch die Kinos.
Schiffbruch. Ja, wie sonst auch davor ja nichts, wenn du dir anguckst, dass hier irgendwie auch Mission Impossible ja, ne, erwartet, dass sie halt Verlustgeschäft machen.
Und Indiana Jones, ja.
Das muss in der Indie-Wong euch drüber sprechen, ouch.
Barbie und Oppenheimer sein. Das Einzige, was gerade geht.
Ich meine, war klar, dass er jetzt ja nicht die Welt bewegt im Boxoffice, aber ein bisschen schade, ja.
Wo ich mir auch nicht sicher bin, wie er performt, vor allem in den deutschen Landen, ist Kandahar. Ein neuer Actionfilm mit Gerard Butler. Da hätte ich gedacht, das geht direkt, wie vielleicht der letzte Guy Ritchie, direkt ins Prime-Angebot. Aber nee, Kinoauswertung.
Ja, versuchen es im Kino, ja. Und auch vor allem nach Plane. Ne? Der letzte Gerard Butler hatte ich ja sogar mitgebracht.
Den hast du sogar mitgebracht. Ja, den fandest du gar nicht so schlecht.
Den fand ich Kopf aus.
Und ich muss sagen, der Kandahar-Trailer sah ernst und nicht minderwertig so, aus, muss ich sagen.
Sah gut aus. Vielleicht deswegen auch die Kinoauswertung.
Ja, das kann gut möglich sein. Das ist eine Hypothese.
Aber auch da glaube ich nicht, dass das hier, also ähnlich wie bei der Demeter, schwierig, glaube ich.
Okay, lassen wir mal so stehen. Ich habe jetzt hier einen Film reingepackt noch, seit dem 17. Nacht im Kino, Past Lives in einem anderen Leben, habe ich in der letzten Folge schon angeteasert, irgendwie scheint es den verschoben zu haben. Ich weiß nicht, ob der jetzt in den Kinos einfach, also ja, verschoben wurde oder ihr seid nochmal erwähnt, ne? Ich sag nochmal, Trailer-Tafel, der romantischste Film des Jahres.
Nice.
Nehmt's mit, macht damit, was ihr wollt. Ansonsten, Alex, nochmal was für dich. Blue Beetle.
Ich weiß nicht, ob das wirklich was für mich ist. Ich hatte ja den Flash mitgebracht und der hat ja auch schon einen faden Beigeschmack hinterlassen. Und der schon die Trailer von Blue Beetle waren eher so ein... Werde ich mir sicherlich angucken, wenn es dann irgendwann im Streaming verfügbar ist. Aber ins Kino wird es mich nicht ziehen.
Alex geht langsam kaputt. Das ist kein guter Trend. Das ist
heartbreaking, naja. Jetzt, wo das MCU auch schwächelt, DC hat ja von Anfang an quasi nicht mit Ruhm bekleckert. Das ist halt so ein, wo sind die guten Superheldenfilme immer wieder?
Alex, was ist denn mit Star Wars? Bist du in dem Universum noch gut dabei?
Nein.
Schade, denn ab 23.08. läuft ja Ahsoka an auf Disney Plus.
Ja, aber das sah actually gar nicht so schlecht aus. Aber ich muss gestehen, ich habe ja noch nicht mal die letzte Staffel von Mando gesehen.
Die ich nicht empfehlen kann.
Ich weiß, vielleicht ist das der Grund, weshalb es mich so sträubt, weil ich dann auch vielleicht direkt keinen Bock mehr auf Ahsoka habe, obwohl das eigentlich ziemlich geil aussieht.
Ah, sorry, ich war gerade bei
Winstead und so.
War gerade bei Endor. War gerade so am Träumen. So. Staffel 2. Naja, lass uns kurz noch woanders gucken. Bei Apple TV Plus, da startet die zweite Staffel von Infiltration. Da hat der in der ersten Staffel der Sam Neill mitgespielt. Ist, glaube ich, mittlerweile raus. Hab die gar nicht gesehen.
Ja, auch nicht, aber.
Werden über den Trailer gesprochen.
Genau.
Aber so MTV Plus, dein Probeabo ist rum. Ich hatte nie eins, sondern musste immer irgendwo schnurren oder schnurre immer irgendwo.
Aber auch dann wäre es nicht ganz oben meiner Liste gelandet, muss ich sagen.
Ja. Aber für alle, die es kennen, Staffel 2, 23.8. 24.8., wir sind wieder im Kino. Da kommt zum Beispiel Joyride, unter anderem mit der Stephanie Xu in die Kinos, die wir zuletzt bei Everything...
Everywhere All at Once.
Dankeschön, Alex, gesehen haben. Bitteschön. Ist so ein rein asiatischer Cast, ein paar Mädels, sah ein bisschen raunchy aus vom Humor.
Ein bisschen sehr raunchy,
ein bisschen sehr raunchy vielleicht, aber vielleicht ist es doch ein bisschen lustig. Ich weiß es nicht. Ich habe sie einfach mal auf die Liste gepackt. Und was auch noch als völliger Kontrast in die Kinos kommt, ist Jean Dubarry, ein französischer Film über so Königshäuser und Schubidu 18. Jahrhundert. Und das wird so ein bisschen verkauft als Johnny Depps Schauspiel-Comeback. Der spielt da nämlich König Ludwig den Sechsten. Ich habe keine Ahnung.
Sonnenkönig, ne? Oder sowas.
Aber sieht sehr barock aus und er macht sich so ein bisschen dann quasi mit der Dame, in die er sich verliebt, so ein bisschen über diese ganzen Sachen lustig, die da immer so am Hof als gesetzt gelten und setzt sich da über so Standards hinweg. Danke, Alex. Also Kostümfilme, schwierig, ja. Johnny Depp da jetzt auch mit drin, macht's für mich jetzt nicht besser. Französisch sowieso. Mal gucken. Wie ist es denn vielleicht mit Polite Society? Das ist ein Film aus, jetzt muss ich gerade nochmal überlegen, aus der UK, glaube ich, mit indischem Einschlag. Das sah interessant aus. Da geht es um ein Mädchen, was eine Art Stuntwoman-Ausbildung machen will.
Ah, da hatte ich den Trailer gar nicht gesehen.
Es war so ein bisschen Coming of Age, ein bisschen Komödie und so ein bisschen auch so kleine Action-Sachen mit drin. Sah sehr witzig gemacht aus. Kann man sich vielleicht mal notieren. Und auch noch dabei, also siehst du alles schon, keine großen Blockbuster, wie auch, haben sie wahrscheinlich alle gerade in ihre Höhlen verzogen und warten noch Barbenheimer ab. The Inspection, da spielt unter anderem Jerry Pope mit, ein Armeedrama, wie jemand quasi in die Armee will, da aber scheitert, sich doch wieder durchkämpft, sah einfach gut gemacht aus. Ich glaube sogar A24, wenn ich nicht gerade irre. Von daher könnte kein schlechter Film sein. Außerdem 24.8. Ragnarök Staffel 3, Coming of Age, aber eher Fantasy, nordisch angehaucht. Hast du da mal reingeguckt, Alex, in den ersten Staffeln?
Nein.
Habe ich nämlich auch nicht, aber mittlerweile drängelt es mich irgendwie, wenn ich sehe, dass die dritte Staffel anscheinend erfolgreich mittlerweile jetzt auch angelaufen ist.
Ja, da kann man auch mal beruhigt reingucken, ne? Wenn Netflix mal mehr als eine Staffel macht.
Ja, das muss irgendwie gut laufen. Und was auch auf Netflix erscheint, erste Staffel ist Who is Aaron Carter? So eine Art Action-Krimi. Auch mit, wie man im Trailer sieht, vielleicht mit der einen oder anderen humorvollen Note, aber schon so Action- Bonesque, irgendwie. Jason Bonesque, oder? Oder nicht?
Nee.
Okay, Alex sagt nee.
Aber wir reden vielleicht gleich nochmal über den Trailer.
Dann reden wir gleich nochmal über den Trailer. Ja. Und 25.8., jetzt habe ich gar nicht aufgeschrieben, wo es rauskommt. Ich glaube Hulu, also Disney Plus, Vacation Friends 2, unter anderem mit John Cena.
Ja.
Haben wir da drauf gewartet? Haben wir es gebraucht?
Nein.
Es existiert.
Aber schon unangenehm großes Cast, so das, was es ist. Lass mich so formulieren.
Stimmt schon. Ja, also wer nicht weiß, um was es geht, gut für euch, googelt's auf eigene Gefahr oder wählt's an, wenn es in eurem Disney Plus
ist. Es hat bestimmt seinen Platz, auch wieder Kopf aus, lachen, raunchy, weiß
also
nicht.
Den Trailer fand ich, hui, da muss man schon Fan sein. Naja. Alex, wollen wir zu den News hüpfen und dann würden wir aber direkt, ein bisschen was haben wir und wir würden direkt bei den Streaming-Anbietern wie Disney Plus und Netflix bleiben. Würdest du da mal starten?
Ja, interessant. Sehr gerne. Und zwar hatte ja Netflix jetzt dieses Jahr da den großen Crackdown zum Password-Sharing.
Mhm.
Ja, da wurden dann quasi die Account-Inhaber angeschrieben und wurde gesagt, hier, ihr könnt das gerne weiter betreiben, wenn ihr wollt, aber dann nur gegen Einwurf klingender Münze, bitte.
Ein Aufschrei ging durch die Medienwelt.
Auf jeden Fall. Und Fun Fact, Netflix hat berichtet, dass sie einen signifikanten Zuwachs an Subscribern hatten. Wer hätte das gedacht, Ronny? Vermutlich zählen diese Leute, die da jetzt klingende Münze einwerfen, als dedizierte Subscriber, könnte ich mir vorstellen. Und so kannst du natürlich irgendwie die Shareholder auch glücklich machen.
Ich weiß nicht mehr, wie viele Abonnenten Netflix insgesamt hat. Ich glaube, die Zahl an Zuwächsen liegt jetzt bei knapp 6 Millionen. Das ist, glaube ich, im Verhältnis nicht so mega viel, aber es ist ein Plus.
Naja, aber dafür, dass nachdem sie da berichtet hatten, dass sie 250.000 verloren haben, die Aktie irgendwie um 30% eingebrochen ist, falls du dich erinnerst, ist 6 Millionen Zuwachs schon eine dicke Wurst.
Ja, der Vergleich, stimmt, da rückst du es wieder ins rechte Licht, da gebe ich dir recht. Da hast du recht. So, und was ist aber jetzt?
So, ja, na jetzt hat sich Disney Plus gedacht, na, was die können, das können wir aber auch. Und da wollen wir vielleicht irgendwie auch ein Stück vom Kuchen abhaben und vielleicht unsere Zahlen ein bisschen aufbessern. Das heißt, wir versuchen das gleiche auch. Scheinbar scheint es die Infrastruktur das herzugeben, dass man das tatsächlich sehr, sehr gut rauskriegen kann. Ne? Gleichzeitig wird das aber wahrscheinlich einhergehen mit einem erneuten Erhöhung der Abo-Kosten bei Disney Plus. Und dann wird das Ganze schon, wenn man sich halt diese Bibliothek anschaut, tatsächlich spannend, glaube ich, ob die Leute da noch am Ball bleiben.
Die große Headline diese Woche ist, Disney Plus kopiert Netflix, indem sie jetzt auch das Passwort-Account-Sharing unterbinden wollen und gleichzeitig die Preise anheben wollen. Jetzt nicht unbedingt kurzfristig, aber sie überlegen es Richtung vielleicht 2024.
Aber es ist halt vom Messaging jetzt wenig sexy, so beides in Kombi, ne?
Definitiv. Und es kommt relativ zeitnah nach dem Netflix-Umbruch, möchte ich mal so meinen.
Das ist richtig. Ich bin gespannt, wie sich das ausgeht tatsächlich. Wie gesagt, weil die Bibliothek, ich meine, sie ist bei Disney Plus definitiv größer und sie haben halt so diese Heavy-Hitter-Franchises, jetzt gerade im Vergleich zu Apple. Aber die schiere Menge halt von dem Netflix, da kommst du halt nicht ran. Aktuell, ne? Und die Qualität von Disney Plus, mal jetzt von solchen Hulu-Produktionen wie vielleicht The Bear abgesehen, schwankt auch stark, lass es mich mal so formulieren.
Ja, da gehe ich mit.
So, weißt du, welche Qualität auch stark geschwankt hat?
Was hast du noch in petto, Alex, an Neuigkeiten?
Die Qualität von Wonder Woman 1 und Wonder Woman 2.
Ja, das war schon ein Step Down.
Definitiv, oder? Weil ich fand, ich weiß nicht, du glaube ich auch, ich fand Wonder Woman 1 gehört noch mit zu dem Besseren, was das DC-Filmuniversum hervorgorgebracht hat.
Ja, sage ich immer bei Initialfilmen, die neue Charaktere einführen. Das Ende fand ich nicht geil, vom ersten?
Nee, aber der ganze Rest dorthin
der, war ziemlich gut, fand ich. Der war unterhalten. So, das heißt aber, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Dann fanden wir den zweiten beide also wirklich nicht gut.
Der war unter aller Kanone, fand ich im Echten.
Schon, ne? Kann man so sagen. Ja. Das heißt ja aber, dass der dritte Teil jetzt wieder besser werden muss, oder Alex?
Genau, weil Gal Gadot hat ja gesagt, dass es den definitiv gibt, nachdem ja eigentlich berichtet wurde, dass es halt keinen geben wird, nachdem ja quasi neue Führung bei DC, ne, mit James Gunn und Safran. Sie hat gesagt, es findet statt. Jetzt wurde berichtet, nee, findet nicht statt. Weiß ich nicht, wie die Leute darauf kommen. Also ich verstehe diese Aussagen dann nicht. Also der es bleibt so wohl dabei, Wonder Woman 3 wird nicht stattfinden. Punkt.
Und das ist schon hart. Weil wir hatten ja schon berichtet, dass gerade Patty Jenkins, die ja dahinter steht als Regisseurin bei Teil 1 oder dahinter stand Teil 1 und 2, dass sie da ja schon irgendwie erstmal abgezogen wurde oder auf Eis gelegt wurde mit dem dritten Teil, auch bei Rogue Squadron, der ja im Star Wars-Universum stattfinden soll. Auch da wurde sie abgezogen und jetzt ist es wohl final, dass James Gunn und Safran gesagt haben, also die ist jetzt bei dem Reboot, Soft-Reboot vom DC-Universe, ist Wonder Woman in der Form raus.
Also wir haben zum einen den Fakt, dass kommerziell Wonder Woman 2 oder 1984 kommerziell, glaube ich, nicht sonderlich erfolgreich war. Plus, jetzt gibt's halt nun mal den Reboot und die werden sich schon irgendwie Gedanken gemacht haben, welchen Platz da Wonder Woman hat oder eben halt eben auch gerade auch nicht. So, fertig. So. Und ich habe da jetzt auch nicht erwartet, dass es einen gibt, um ehrlich zu sein. Bis dann Gal Gadot ja daherkam und meinte, doch, wir reden darüber, ja.
Also ich habe gerade mit Henry Cavill geredet und der meinte, dass ich mit Superman quasi einen neuen Film kriege. Also witzig, oder? Wie Henry Cavill genau das gleiche. Ja, komme ich nochmal rein, komisch, ne? Aber dann gefühlt am nächsten Tag, nee, ist tot.
Sorry. Mal gucken, wann Dwayne The Rock Johnson uns erzählt, dass es Black Adam 2 gibt. Oh nee, gibt's doch nicht übrigens.
Ja, eine Woche später, genau. Sorry, du bist raus. Ne? Okay. Hat er sogar schon mal gemacht, Alex. Hat er ja schon mal gesagt.
Ich weiß.
Okay, gut. Dann.
Genau, so jetzt hatten wir ja angeteasert, dass wir noch so ein paar Netflix-Nummern mitgebracht haben. Unter anderem halt hier auch Who's Aaron Carter? Hatte ich angeteasert.
Ja, ist witzig. Denn Netflix hat jetzt gefühlt in der letzten Woche Trailer rausgebracht.
Ein Blowout, ganz ohne To-Doom-Event. Ne?
Ja, aber war viel interessanter Shit dabei, muss man einfach mal so sagen.
Lass uns doch vielleicht regional einsteigen.
Oh, willst du anfangen? Irgendwie in einem bestimmten Land und dann im Uhrzeigersinn irgendwie weiter zirkeln?
Lieber nicht, da wird mir bestimmt nur schlecht bei, wenn ich bin geografisch Niete. Nee, also schlimm ist es noch nicht, aber lass uns in Deutschland anfangen. Oh, das ist regional am nächsten.
Okay, dann starten wir hier mit Liebes Kind.
7. September, Release-Datum, also gar nicht mehr lange hin. Und ich finde die Idee gut.
Ja.
Aber in der Umsetzung sah es für mich halt aus wie Netflix macht jetzt Tatort.
Ja, so ein bisschen schon. Also vom Look sah es aus wie Dark, aber die Geschichte könnte sein.
Nee,
ja,
ich fand, der Look hat nicht gereicht für Dark, finde ich. Yeah, es war schon es hatte schon mehr Fernsehen als Hollywood.
Das ist ein Schlag ins Gesicht, weil ich finde, fand das Grading im Trailer teilweise war schon dick.
Das Grading vielleicht, aber
es war jetzt nicht, klar, es war in der Tiefe nicht wie Dark, sicherlich.
Also auch und auch der ganze Rest so, was die Ausstattung betrifft, das war schon sehr, da war mehr Alarm für Cobra 11.
Da bin ich. Und die andere war ja noch. Bäm, mit der anderen Hand. Ich muss sagen, ist ja eine Romanverfilmung von Romy Hausmann, glaube ich, wenn ich es richtig zusammenkriege. Und den haben ja viele gelobt, den Roman. Und da ist ja
deswegen
schon was,
interessiert.
Wo du dich transferen kannst. Und ich fand's sah gut gemacht aus. Und
es war für mich auch der Trailer twisty genug, dass ich sage, warum nicht?
Warum nicht mal geben? Genau. Ja. Und dann kommen noch so andere witzige Sachen wie El Conte. Ein Film aus Chile, da geht's um einen alten Mann.
Der Graf,
der sagt, ich will jetzt mal sterben. Warum will er sterben? Na, weil er seit über 250 Jahren auf der Erde rumwackelt. Denn er ist im Geheimen ein Vampir.
Ja, und hat Leute umgebracht. Viele Leute.
Und hat Leute umgebracht. Und will jetzt wirklich in Ruhe unter die Erde. Aber so richtig klappt's vielleicht nicht? Oder noch?
Also es ist ein super schräger Trailer. Ich fand es war so borderline auch Wes Anderson-esque teilweise schon auch so vom
Schwarz-Weiß
in Schwarz-Weiß klar und nur in weird und ein bisschen edgy erwachsen so mit Splatter und gory auch schwer zu greifen, aber sah erfrischend anders aus.
Ja.
Ich weiß nur nicht, ob ich es mir halt in Spielfilmlänge wirklich angucken kann, ohne dass ich Kopfschmerzen kriege.
Das weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt nicht versucht rauszukriegen, wie lang der Film geht. Aber ich muss sagen, der hat mich ein bisschen eingemacht, der Film. Und deswegen haben wir ihn ja hier auch mitgebracht.
Genau, 15. September hier übrigens, also eine Woche später auf Netflix.
Ein Film, nochmal zur Vollständigkeit halber, denn es kommen gleich noch ein, zwei Serien.
Ja, ist richtig.
Nochmal aber ein Film, diesmal aus Schweden, und zwar das Regiedebüt von Fares Fares. Und da klingelt bestimmt ganz wieder genau bei Alex ein Glöckchen.
Das ist korrekt. Der hat nicht nur bei Star Wars schon Nebenrolle gespielt, sondern primär halt von den, Gott, wie heißt er denn jetzt schon wieder vor lauter Streck? Ja, hier Erbarmen und so weiter. Das, also das sind dänische Filme.
Tschernobyl, ne? Auch kurz reingerutscht.
Oh, stimmt, Fares.
Mhm. Hier jetzt aber zur Vollständigkeit halber schwedische Produktion.
Das genau, ist eine schwedische Produktion. Nochmal die anderen Sachen. Das sind, es gibt so 4 oder 5 Jussi Adler-Olsen Romanverfilmungen. Die sind alle sehr, 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 sehr gut.
Mhm.
Und da spielt er quasi so die, er ist eine der beiden großen Hauptrollen und macht da einen super Job. Und deswegen war ich hier sehr interessiert. Und ich wusste tatsächlich, bis ich den Trailer dann gesehen habe, gar nicht. Ich wusste, dass er dort mitspielt. Ich wusste nicht, dass er auch Regie geführt hat und mitgeschrieben hat.
Genau.
So, und als nächstes, und da würde ich gerne noch mal kurz drüber sprechen, ist...
Jetzt kommen wir zur Serie.
Genau. Ach so, übrigens, Day in the Half, 1. September. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt gerade explizit...
Oh, das haben wir übersprungen. Stimmt. A Day in a Half, genau.
Wir werden jetzt wieder zeitiger. Wir gehen jetzt wieder zurück. 1. September ist gar nicht so lange hin. Noch weniger lange hin. Ja. Deswegen hat es ja oben bei den Releases auch schon. Who is Aaron Carter? 24. August.
7 Episoden.
7 Episoden, weil es eine Serie ist.
Richtig. Die logische Schlussfolgerung.
Und ich fand den Trailer nicht gut.
Okay, du fandst ihn nicht gut?
Ich fand aber, nichts davon war handwerklich irgendwie gut gemacht. Ich fand die Story so oder so ähnlich schon mal gesehen.
Natürlich.
Irgendwie dieses Lover, Mutter, Agent, Superheld, weiß ich nicht. Und dieses Poppy Color Grading. Ich wusste nicht, wo genau er hin will. Auch vom Genre her war für mich schwer zu greifen, was sie jetzt, wo sie hin möchten. Und für mich ist es irgendwie alles überhaupt nicht zusammengekommen. Es gab da keinen Suspense, keinen Intrigue, kein so wie bei Liebes Kind endet der Trailer mit so einem, oh, jetzt bin ich aber, würde ich mich ja interessieren, wie es ausgeht, so, ne? Und bei den anderen ist das auch so ein Stück weit gegeben. Und hier war es so ein, ich habe eigentlich gerade schon wieder vergessen, worum es ging irgendwie. So in diesem Einheitsbrei. Also das ist halt das Schlimmste, was passieren kann, finde ich.
Okay.
Du hast ja was anderes gesehen scheinbar.
Ja, ich habe es ein bisschen anders gesehen. Ich war mir aber auch unsicher. Ich fand halt das Setting so ein bisschen interessant. Ist ja eigentlich eine britische Produktion, spielt aber in, oh Gott, jetzt habe ich es gerade vergessen, ich glaube in Brasilien. Kann das sein?
Also, ich glaube auch, ja.
Ja, irgendwas Südländisches.
Yes.
Und ja, sie ist irgendwie eine Agentin, gleichzeitig aber auch eine Lehrerin und irgendwie zum Schluss kam noch so eine humorvolle Komponente durch. I don't know. Ich fand, es sah einfach gut genug aus, um vielleicht mal einen Blick zu riskieren. Sag ich mal so, Alex.
Okay. Mach das gerne.
Ansonsten noch was Größeres vielleicht hier dabei von Netflix. Maestro. Ein Film mit Bradley Cooper und Carey Mulligan. Mhm. Kommt am 20. Dezember dann auf die Plattform. Einen Monat vorher schon knapp in die Kinos, ne? Um da wahrscheinlich
Kino, Lauf, ja. Damit sie sich für die Oscars qualifizieren.
Das ist jetzt aber mal weit aus dem Fenster gelegt.
Denn hier Bradley Cooper, nicht nur mit krasser Performance, sondern auch mit Prosthetics, mimt hier den Leonard Bernstein. Also ein, quasi einer der größten, bekanntesten Komponisten, Dirigenten, die es die Welt so hervorgebracht hat. Mhm. Sehr intime Einblicke, glaube ich, hier in das Privatleben.
Ja.
Und ist es meine Baustelle? Überhaupt nicht, thematisch.
Mhm.
Sah es verdammt gut aus, auf jeden Fall. Oscar-Nominierung in Rufweite, absolut, ja.
Ist zum nicht? Glück kein Trailer, der darauf baut, um irgendwelche krass emotionalen Szenen zu bringen. Ja, Tafeln fehlen fast auch. Die mir sagen, dass...
Beste Performance von Bradley Cooper aller Zeiten, seit Rocket.
Ich habe mich direkt wieder ein bisschen an Marriage Story erinnert gefühlt. Also anders gelagert natürlich, aber auch wieder so ein Drama. Es geht um eine Beziehung. Es geht über mehrere Generationen sogar in diesem Fall.
Aber ein bisschen blond.
Bisschen blond, also Marilyn Monroe auch reingemischt. Und da kriege ich schon wieder da sticht's mir direkt wieder in die Seite rein. Das kann, vielleicht wird so ein Mittelding, wo man sagt, ja, es ist gut, aber ist nicht good enough wie Marriage. Sorry, wenn man sich so komplett auf ein Paar in so einer bestimmten engen Zeitphase konzentriert und das auch so geil über die zwei Charaktere nur ausspielt. Das ist ja hier wieder ein bisschen größer, da spielt ja die Karriere noch mit.
Aber sie haben ja, glaube ich, große Hoffnung, die sie da reinsetzen. Das ist, glaube ich, eine der größeren Dinger mit großem Cast und wie gesagt, Kino-Run, ne, klar, glaube ich, auf die Oscars geschielt. Bin gespannt, ob das aufgeht.
Bin auch super gespannt, man sieht beide Hauptcharaktere viel reden, hat für mich extrem gut bei The Two Popes funktioniert, der bei mir ganz oben in der Top 10 damals war. Also ja, Gimme More gucke ich mir sehr gerne an.
So, zum Thema Gimme More gucke ich mir sehr gerne an. Wir haben den ersten, ich sag mal, nicht vollwertigen Trailer, aber schon irgendwie ein bisschen zu Scott Pilgrim Takes Off, die Animationsadaption des Comics von O'Malley und so ein bisschen irgendwie auch die Adaption des Films, denn das ganze Voicecast hier für die Serie sind die Schauspieler, die in der Realverfilmung mitgemacht haben. Alle sind zurückgekommen.
Oh, wow.
Am 17. November ist es soweit. 8 Episoden werden es sein. Und für mich war der Trailer noch ein bisschen zu dünn, um zu bewerten, ob die Animationen gut aussehen oder
ja,
ob das funktioniert. Ansonsten waren die sehr ikonische Bilder natürlich dabei, die
ja,
den Comic groß gemacht haben und die auch schon aber ja im Filmform eingefangen wurden. Deswegen bin ich gespannt.
Das wollte ich auch gerade fragen. Im Prinzip sehe ich eigentlich nur Szenen in den Trailer, die ich schon aus dem Film kenne. Ja. Aber es gab ja
für dafür, wie nah der Film am Comic war.
Ja, aber es gab ja weitaus mehr Comics, oder?
Ja.
Okay, gut. Also das heißt, das könnte vielleicht nur der Start zu einer...
Ich weiß nicht genau, wie viel sie da abfackeln in den 8 Episoden. Ne?
Mehrere Staffeln fassen dann vielleicht...
ich weiß nicht, ob sie das machen oder ich habe keine Ahnung, kommt auch auf die Laufzeit an der Folgen.
Mhm, ja.
Ich bin jetzt hier noch hinterhergerissen. Das Voicecast rockt mega. Ne? Ich stehe auf die Welt und die Figuren. Ich bin nur skeptisch, was die Animationen betrifft, jetzt nach diesem Trailer zumindest.
Wir haben eine ganze Folge über den Scott Pilgrim-Film gemacht, weil damals einfach Edgar Wright quasi diese comic-esken Sachen in den Realfilm gepackt hat und es hat uns ein
Stück weit
wack gewowt. Und hier ist jetzt ein Anime, der das zwar imitiert oder auch so umsetzt, aber wo der Wow-Effekt eben nicht so groß ist, oder?
Genau.
Aber ja, let's see.
Das ist eine perfekte Überleitung zu dem letzten Mitbringsel, das wir hier haben, finde ich.
Welches Stichwort, Alex?
The Continental, die Dreipart-Miniserie im John Wick-Universum von Peacock. Da gibt es jetzt auch einen vollwertigen noch einen ordentlichen Trailer, möchte ich es mal nennen, der uns so ein bisschen die Handlung näher bringt, nicht nur so die Stimmung. Und jede Menge Licht und jede Menge Schatten fand ich so in allem eigentlich. Production Value, Storytelling, das war ein großes Auf und Ab für mich qualitativ, wo ich sage, war eine Handvoll Sachen dabei, wo ich mir dachte, ja, das sieht ganz geil aus. Aber ganz viel, wo ich dachte, da fehlen echt vielleicht irgendwie so der letzte Schliff und die letzten Millionen, damit es halt zündet, um damit John Wick mithalten zu können auch.
Wir klemmen uns ja jetzt an die Fersen von Winston, der das Continental ja in der John Wick-Filmreihe führt.
Das ist geil, ne, eigentlich.
Ist ganz nett. Ich weiß nicht, ob das unbedingt der Charakter ist, mit dem ich am meisten connecten kann. Ich glaube nämlich eher nicht.
Nee, das vielleicht nicht, aber dieses Setup, das du, wenn du Jimmy gesehen hast, weißt, was dieses für einen Stellenwert hat, das Continental. Und
ja,
die Tatsache, wir steigen jetzt ein und der hat das übrigens noch gar nicht. Und so, jetzt kriegen wir mit, wie er das bekommt. Das ist schon irgendwie auch interessant.
Das
stimmt. Prequel-mäßig.
Wo ich nur ein bisschen Bauchschmerzen bekommen habe hier bei dem Trailer war, John Wick hat ja seinen sehr eigenen Style, also wirklich so, wie sagt man immer so schön, also es ist ein bisschen, also es ist sehr stylisch, aber auch sehr, sehr kantig irgendwie. Und der Style kommt ja auch ein bisschen durch die Choreografien und wie man die Choreografien auch ausspielen lässt. Hier ist aber so ein bisschen wieder dieses Style over Substance. Also sie nehmen den Style des Style-Wegens.
Aber hattest du das Gefühl, hattest du wirklich das Gefühl, wenn du den Trailer gesehen hast, wenn da nicht am Anfang gestanden hätte, hier im John Wick-Universum und es ist Winston und es ist das Continental, dass wir was aus John Wick gucken, dass ich audiovisuell da wirklich
Da wollte ich auch gerade drauf hin. Also man hat jetzt sehr viel Style reingepackt, aber dadurch ist man ein Stück weit generisch geworden, weil man, glaube ich, die eigentliche Handschrift von John Wick konnte man jetzt hier nicht übertragen.
Ja, fand ich auch. Also
auch im Schauspiel. Es ist, glaube ich, überall ein bisschen trüber, es ist ein bisschen wilder geschnitten, es ist ein bisschen pfeffiger, poppiger so gemacht. Auch die Kämpfe, wie sie vielleicht da durch Glasscheiben springen.
Ich weiß halt nicht, ob das der Trailer war, der ihm da Unrecht tut, dem Ganzen. Ich bin halt gespannt, wann wir es gucken können tatsächlich, denn es ist eine Peacock-Produktion, 22. September ist das Release-Datum dort. Was wäre denn dann das Äquivalent? Disney Plus?
Ah, Peacock, da habe ich jetzt gar nicht mehr wirklich auf dem Schirm, wo das Zeug immer gelandet ist letzten Endes. Nee, das kann ich dir gerade gar nicht sagen.
Genau, also wie gesagt, aber sie machen das schon so, zelebrieren das ein bisschen als Special Event, ne? Sie sagen nicht, das ist eine Serie, sondern es ist ein Dreiteiler-Mini-Event-Ding. Weiß ich nicht so. Also.
Ja.
So, von daher schon eine gewisse Erwartungshaltung, die der Trailer für mich jetzt erstmal nicht erfüllen konnte, aber angucken will ich es mir, glaube ich, trotzdem.
Da würde ich dir vielleicht im Zweifelsfall sogar den Vortritt lassen, lieber Alex.
Das ist okay, komme ich mit klar. Mit dem Druck kann ich umgehen.
Okay. Das ist sehr gut. Dann schiebe ich mich aber nochmal ins Rampenlicht und würde hier einfach mal eine Abmoderation abfeuern, Alex, denn ich glaube, wir sind
hemmungslos.
Erstens das und zweitens sind wir jetzt einfach am Ende unserer Laufzeit angekommen. Wir wollen die Leute ja nicht über eine Stunde hier strapazieren bei der Hitze. Und dann würde ich einfach sagen, wolltest du noch Luft holen? Da habe ich doch einen Luftholer.
Ich war vorbereitet hier für meinen Einsatz.
Ach so, ja, also ja, gut, halt noch kurz die Füße still. Genau, wir würden gerne wissen. was ihr da draußen als Zuhörende vom Continental-Trailer vielleicht haltet oder von allem, was wir gerade die letzte Stunde so rausgehauen haben, tretet gerne mit uns in Kontakt, idealerweise über sozialen Medien. Wir sind auf, muss ich überlegen, Instagram, Facebook und noch ein bisschen auf X.
X gonna give it to you.
Mhm, genau. Okay. Und ihr findet uns unter unserem Namen.
NSRT Podcast.
Jetzt war dein Einsatz. Und ihr könnt genau bitte gerne den gleichen Hashtag verwenden.
NSRT Podcast.
Wie immer sage ich das einfach, das kann es jeder merken. Gerne eine iTunes-Bewertung schreiben und die volle Punktzahl in eurer Spotify-App. Das wäre super nice von euch.
Genau, und wir freuen uns immer. Von daher, Stimme hat gehalten, ich bin begeistert und sage einfach vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen, Ronny, und bis zum nächsten Mal.
Wenn mir das Mikro nicht schmilzt oder irgendwas anderes implodiert, dann bis nächste Woche, Alex.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.